ARD.
Peter Megges schaltet den Motor ein. Der schwere Diesel kommt in Schwung. Er brummt und dröhnt und röhrt und wummert. Langsam setzt sich die Lok in Bewegung. Sie ist 60 cm lang, 5-6 Kilogramm schwer und dreht ihre Runden in einer alten Halle in Naumburg im Süden von Sachsen-Anhalt. Dort steht die wohl größte nicht kommerzielle Modellbahnanlage der Spur 1 in ganz Deutschland.
Das ist eine Baureihe V180 aus der Reichsbahnzeit, in Babelsberg gebaut. Gab es in etwa 400 Stück Zahlen im Vorbild. Im Modell gibt es eine Kleinserie von 15 Lokomotiven.
Und das ist eine davon?
Das ist eine davon.
Ist das Ihre?
Das ist meine, ja, richtig.
Warum haben Sie die Lok?
Weil ich selber dran gearbeitet habe im Vorbild. Ich war Eisenbahner im BW Eisenach und habe an Lokomotiven geschraubt. Deswegen.
Also eine enge Beziehung zu dieser Lokomotive.
Ja, stimmt. Das ist eine der ersten, an der ich gebaut habe. Also das war 1972, habe ich ausgelernt. Und da waren die Maschinen im Einsatz.
Die sind groß und laut, oder?
Ja, also man musste schon mit einem Ohrschutz als Lokführer fahren.
Und für was sind die denn eingesetzt worden? Personenzüge, Güterzüge oder alles?
Das waren Universalloks für alles. Ja, die haben jetzt 16 Tonnen Achslast gehabt und konnten auf Nebenstrecken fahren. Also im Stellzugdienst und auf Nebenstrecken.
Sind die heute noch irgendwo im Einsatz oder sind die alle ausgemustert?
Ein gutes Dutzend sind noch im Betrieb bei privaten Eisenbahnunternehmen. Die fahren damit gerne noch.
Weil?
Ist erschwinglich. Neue Lokomotiven kosten mindestens 7-stellige Summen. Und jetzt so eine Maschine aufgearbeitet, kostet auch einige 100.000 Euro. Aber es ist immer wahrscheinlich noch lukrativer. Und viele sind noch im Museumsverkehr für Sonderzüge im Einsatz.
So, jetzt sind wir schon mittendrin im Podcast Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Mein Name ist Markus Wetterauer und ich begrüße Sie recht herzlich dazu. Mittendrin im Podcast und mittendrin in der großen Halle im dritten Stock eines ehemaligen Militärgebäudes, ein Stück östlich der Altstadt von Naumburg. Ganz früher hatte die Wehrmacht hier mal ein Mehllager. Dann nutzte die Sowjetarmee das Gebäude unter anderem als Brotfabrik. Nach der Wende zerfiel viel, bis die Interessengemeinschaft Spur 1 Mitteldeutschland die Halle dann vor ein paar Jahren gemietet hat.
Ja, es war eine Baustelle mit offenen Fenstern und undichten Dach und kaputten Fußboden. Das hat etwa 1,5 Jahre gedauert, bis wir fertig wurden mit der Sanierung. Und dann wurde schon die erste Ausstellung gemacht im November 2019.
Und jetzt haben wir Fenster drin und das Dach ist dicht und der Fußboden ist auch okay.
Ja, jetzt sind wir dran, uns mit der Anlage zu beschäftigen. Es folgt jetzt der Landschaftsbau. Ein paar Strecken müssen noch verbunden werden.
Können wir mal entlang gehen dieser Anlage?
Ja, das ist jetzt ein Bahnhof. Da kommen praktisch zwei Hauptstrecken in einen Bahnhof rein und geht als zweigleisige Strecke wieder hinten raus. Hier sind so Abstellgruppen. Für Besucher, wenn die jetzt mit Zügen kommen, dann können die sich hier aufstellen und dann auf die Strecke fahren.
Das heißt also, wenn ich auch eine Spur 1 Modellbahn bei mir zu Hause habe, ein paar Loks, ein paar Wagen, dann kann ich die einpacken und kann hierher kommen und bei Ihnen die Gleise benutzen.
Richtig, da gibt es einen festen Besucherkreis, die alle paar Wochen mal kommen, um ihre Züge fahren zu lassen. Die haben zu Hause keinen Platz und wir bieten das an.
Die freuen sich, dass sie fahren können und Sie freuen sich, dass jemand da ist?
Ja, und dass wir auch einen kleinen Obolus dafür kriegen. Denn wir müssen ja auch wieder die Sachen finanzieren und die Miete muss reinkommen und Beleuchtung und alles.
Was für Züge stehen da jetzt?
Jetzt haben wir hier einen Stellzug im Vorbild der 20er Jahre. Dort ist ein Personenzug aus der Länderbahnzeit.
Was heißt Länderbahnzeit?
Länderbahn ist so die alten Länder wie Preußen, Sachsen, Bayern, das ist die Länderbahnzeit. Ja, das ist jetzt praktisch die Zeitepoche von 1925 bis 1945. Beginn der Deutschen Reichsbahnzeit.
Was für Wagen sind das?
Das sind Eilzugwagen, Bauart 36, mit dem Speisewagen und einem kombinierten Pack- und Postwagen.
Weil damals Gepäck im Extrawagen befördert worden ist?
Es wurde alles extra befördert. Post wurde befördert, Gepäck auch. Und hier hat man eben einen Wagen für beide Zwecke genommen.
Und man sieht auch noch die Klassen, die es gab in den Zügen. Das ist ein bisschen anders als heute.
Ja, es gab noch in den 20er, 30er Jahren 3 Wagenklassen. Die vierte wurde abgeschafft.
Wie muss man sich denn den Komfort vorstellen?
Ja, die erste Klasse war ja mit Plüsch bezogen. Die zweite Klasse Polsterung, dritte Klasse ein bisschen spartanischer. Und die vierte Klasse, die es früher gab, das waren einfache Holzplattensitze.
Und die meisten Plätze waren dritte Klasse, stimmt das?
Zweite und dritte Klasse waren so die meisten.
Also erste Klasse konnte sich auch nicht jeder leisten damals.
Es waren, die Zugfahrten waren ja schon teuer, deswegen war viel gelaufen früher. Jetzt ein Trennungsbauwerk, also hier trennen sich zwei Strecken. Eine geht auf die Bergstrecke und eine geht das nach hinten in den Hauptbahnhof rein. Hier stehen jetzt zwei Güterzüge abgestellt.
Wie sehen denn die Güterzüge aus?
Die Güterwagen sind alle querbeet mit Holzladung und Schnitzelladung. Hier gibt es Kabeltrommeln, Gittermaste, Rundholz, Kühlwagen, Kesselwagen für Sand, Flachwagen für Transport von hier auf der Stelle Bagger, Greifer. Am Ende ist ein Kleinviehwagen. Da wurden praktisch auch noch Schlachtvieh transportiert.
So ein gemischter Güterzug, wo sozusagen alles transportiert worden ist, der ist ja dann immer wieder rangiert worden wahrscheinlich auch.
Ja, da gab es dann in größeren Bahnhöfen Rangierbahnhöfe, den haben wir auch hier drüben. Und da wurden praktisch die Züge neu zusammengestellt. Je nach Fahrtrichtung bekommen sie eine neue Lok.
Machen Sie das auch hier?
Zum Teil. Manche, die wollen eben nur ihre Züge komplett fahren. Und ich fahre gerne mal einen Zug auf die Nebenbahn mit zwei Wagen und stelle die an die Rampe zum Ausladen.
Also wie im richtigen Leben?
Wie im richtigen Leben. So, jetzt haben wir hier eine Anlage in der Epoche 1. Das ist so die Zeit von 1890 bis 1910. Da sieht man auch ganz genau die Klasseneinteilung. Die vierte Klasse ist in Grau gewesen, dritte Klasse Braun, zweite Klasse Grün. Und die erste Klasse hatte eine gelbe Umrandung. Also wusste schon jeder Fahrgast, wo er hinzugehen hatte.
Abenteuer Eisenbahn, ein Podcast von MDR Thüringen. Diesen Podcast bekommen Sie immer in der App der ARD Audiothek. Mein Tipp, jetzt gleich abonnieren, damit Sie die nächsten Folgen nicht verpassen. Heute schauen wir uns die riesige Modellbahnanlage der Interessengemeinschaft Spur 1 Mitteldeutschland an. Das sind Spur 1-Fans aus Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Interessengemeinschaft gehört zu den Apoldaer Eisenbahnfreunden, die sich hier ihren Traum verwirklicht haben. Die Halle für die Anlage ist 40 Meter lang und über 20 Meter breit. Auf 700 Quadratmetern sind rund 600 Meter Gleis verlegt. 125 Weichen und 43 Signale stehen hier. Um einmal die große Runde zu fahren, ist ein Zug fast eine Viertelstunde unterwegs. Höchster Punkt der Anlage ist der Bahnhof Rennsteig. Ganz wie im richtigen Leben. Er ist Scheitelpunkt einer Strecke durch den Thüringer Wald auf fast 750 Metern Höhe über dem Meeresspiegel gelegen. Das ist auch der Bahnhof von Peter Megges, sein Teil der riesigen Anlage.
Rennsteig ist ein Bahnhof ohne Ort. Das ist praktisch nur eine Eisenbahnbetriebsstelle gewesen, wo die Züge umgesetzt haben und sind auf der anderen Seite wieder den Berg runtergefahren, weil der Thüringer Wald ja überwunden werden musste. Der nächste Ort vom Rennsteig war dann Altzuna oder Frauenwald. Und dort ging dann auch praktisch eine Kleinbahn hin, die auch irgendwann noch verwirklicht werden soll.
Kann man sagen, wie man vorgeht, wenn man so einen Bahnhof baut? Also der hat ja im Laufe der Zeit wahrscheinlich auch immer ein bisschen anders ausgesehen. Nehmen sich da eine bestimmte Jahreszahl und sagen dann so, ich baue den jetzt nach, wie er 1964 war oder 87 oder... Wie geht man denn da vor?
Auf alle Fälle nach Fotos. Und den Vorteil, den wir hier haben, der sah nie anders aus, der Bahnhof. Der war immer mit Schiefer verkleidet. Es wurde vielleicht mal ein neues Fenster eingesetzt oder der Kiosk, der hier vorne steht, der ist dann in den 80er Jahren abgebaut worden. Das ist alles ein bisschen vereinheitlicht. Dann gab es auch keinen Güterverkehr mehr.
Aber die Güterhalle gibt es ja noch.
Die Güterhalle gibt es noch und da ist jetzt eine Gaststätte drin.
Und wenn Sie dann Fotos suchen, wo kriegen Sie die denn her?
Im Netz gibt es viel. Wir machen sie selber direkt vor Ort. Oder es gibt auch Fachliteratur über alle möglichen Strecken und Gebäude.
Und dann versuchen Sie anhand der Fotos das Ganze umzusetzen?
Ja, wir suchen uns dann eine bestimmte Zeitepoche raus. Wie hier zum Beispiel so die 70er Jahre. Da ist noch voller Dampfbetrieb gewesen und auch die ersten Diesellokomotiven sind gekommen.
Das heißt also, Sie können dann mit beiden fahren, mit den Dampfloks und mit der V180?
Aber es ist auch so, es kann jeder vom Verein mit seiner eigenen Lok hier hochkommen. Das ist die persönliche Freiheit, die wir alle uns geben, dass jeder hinfahren könnte, wo er möchte.
Also wenn jemand ein ICE hätte, könnte er auch mit hochfahren?
Der war schon hier oben, ein ICE. Hat man auch schon vor ein paar Jahren gehabt.
Die Züge sind ja im Maßstab 1 zu 32 in der Spur 1. Beim Bahnhof und bei den Landschaften probiert man das genauso zu machen, im selben Maßstab?
Das ist schwierig. Manche Häuser werden zu groß, man muss einen Mittelweg finden. Man nimmt die Figuren an von der Größe bei 5,5 cm, muss das Fenster eben so groß sein, die Tür so groß. Und dann kann man es ein bisschen gedrungener bauen, dass aber der Gesamteindruck wieder stimmt. Das macht dann derjenige, der die Häuser baut.
Haben Sie den selber gebaut?
Nein, wir haben aber einen guten Bekannten, der für uns die Fronarbeit leistet.
Und wie lange braucht er dann für so einen Bahnhof?
Das ist unterschiedlich, aber er macht es nebenbei. Vielleicht 50 Stunden kann man schon auf alle Fälle rechnen.
Also man schüttelt es nicht aus dem Ärmel?
Nee, das ist schon eine richtige Modellarbeit. Die Grundkörper sind alle aus Styrodur, Styropor und Pappe. Und die Ziegel und die Schiefer sind alles ausgeschnitten und einzeln aufgeklebt. Per Hand lackiert oder eingefärbt. Die Fenster sind auch ausgeschnitten mit einem Katermesser. Gardinen sind dahinter. Das wird alles mit Restern gemacht, was man so zu Hause findet.
Und um den Bahnhof herum gibt es ja auch noch ganz schön viel. Also das Stationsgebäude und die Güterhalle. Und dann sieht man ja den Kiosk, hatten Sie schon angesprochen, und daneben?
Das ist eine Toilettenanlage, die noch mit Plumpsklo ausgestattet war, getrennt nach Männchen und Weibchen.
Wenn so ein Modell entworfen wird, sind Sie dann immer wieder dabei und gucken und sagen, na, aber da hätte ich jetzt gern noch eine Gardine hinter dem Fenster oder da hätte ich gern das und das noch? Oder macht er das und präsentiert Ihnen dann das fertige Ergebnis?
Er zeigt es uns vorher mal und dann kommt das und stellt es hin und dann ist es fertig und wir sind sehr zufrieden.
Und die anderen Sachen, die man noch hier hat, also so Landschaften, Büsche, Bäume, machen Sie das dann hier oder macht er das auch alles für Sie?
Den Landschaftsbau machen wir alles selber vor Ort. Das kann man nicht mit nach Hause nehmen. Wir nehmen nur diese Teile mit, die in die Tasche passen. Die Gleise werden hier zusammengebaut, hier wird alles geschottert.
Können Sie mir mal erklären, wie man so eine Landschaft dann entwirft? Macht man sich da auch zuerst einen Plan, malt sich das auf oder guckt sich Fotos an, wie es draußen aussieht? Oder wie geht man denn da vor?
Ja, man macht sich erstmal Gedanken, was soll es werden, wie die Strecke aussehen soll. Zum Beispiel hier als Steilstrecke. Die muss eine bestimmte Abstützung zur Landschaft haben. Hier ist eine Stützmauer und ein kleiner Hang dazu. Und diese Sachen, die bauen wir alles aus Styropor selber. Das sind grüne Styroporplatten, die jetzt praktisch entweder mit einer 3D-gedruckten Walze geprägt werden oder mit einem Messer geritzt, gedrückt und dann eingefärbt.
Und dann wächst da ja auch noch einiges drauf.
Ja, das Gras wird elektrostatisch aufgeflockt. Da gibt es Geräte dafür. Die kann man in unterschiedlichen Farben machen, diese Beflockung mit verschiedenen Höhen von Gräsern. Und der Rest kann dann mit einzelnen Grasbüscheln, Blumenbüscheln dekoriert werden.
Und kann man sagen, wie lang man dazu braucht, um so, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Meter entlang von so einem Gleis landschaftlich schön zu gestalten als Landschaftsgärtner?
Ja, wenn man dranbleibt, dann ein paar Stunden, dann ist das fertig. Aber man muss auch die Wartezeit vom Kleber trocknen, über Farbtrocknen, einrechnen. Manchmal dauert es eben ein, zwei Monate, ehe 2 Meter, 3 Meter fertig werden.
Früher war das ja alles nicht so viel Elektronik wie heute. Sie haben da vorne einen PC stehen, Sie steuern hier mit einer Art Fernbedienung.
Funkfernsteuerung ist das.
Da können Sie dann die einzelnen Züge ansteuern? Oder?
Ja, wir können jetzt praktisch mit dieser Funksteuerung jede Lok ansteuern, die jetzt auf dem Gleis steht. Jede Lok hat eine bestimmte Adresse und wir können auch bestimmte Funktionen ausführen, vom Licht einschalten, Sound bis zum automatischen Ab- und Ankuppeln. Wir schalten jetzt mal eine Lok ein.
Wenn ich mir so eine Lokomotive oder so eine Lok und ein paar Waggons zulegen will, wie viel Kleingeld brauche ich dafür?
Für einen Anfänger gibt es Lokomotiven, die um die 200, 300 Euro kosten. Die sind natürlich ohne Sound, aber auch akzeptabel. Die mittlere Preisklasse für eine Lok liegt bei 1.500 bis 2.000 Euro.
Und wenn Sie sagen mittlere, das heißt, es gibt auch eine gehobene Preisklasse.
Auch eine, die nächste Preisklasse ist dann ab 3.000 aufwärts.
Also allzu viele von diesen Loks kann man sich wahrscheinlich nicht leisten.
Naja, man muss das auch wieder anders sehen. Man hat dann auch nicht so viel. Ich habe zum Beispiel 6, 7 Loks und in H0-Zeiten früher hatte ich 40 Loks, die genauso viel gekostet haben.
Sie meinen, es lohnt sich oder ist es wert?
Es ist es wert, ja. Und die Freude, die wir da haben, die entschädigt eigentlich für alles, wie bei jedem Hobby.
Wenn H0, das ist, was die breite Masse an Modellbahnern macht, dann ist Ihre Spur ja eigentlich eher so, naja, es gibt viel weniger Anlagen in dieser Größe, es gibt wahrscheinlich auch viel weniger Hersteller, die solche Loks bauen, oder?
Ja, Hersteller gibt es eine Handvoll, die jetzt mittlere Serien machen. Der Kreis der Spur 1-Liebhaber ist eben begrenzt. Nicht umsonst heißt das Königsspur, wenn man das so sagen möchte.
Also Sie sagen, es ist die beste Spur?
Na, für einen bestimmten Alter ist es die beste. Denn wenn das Augenlicht nachlässt, dann sieht man schon den Zug anders, als wenn man einen H0-Zug fahren sieht. Ja.
Und hat es sonst noch Vorteile, wenn man solche großen Züge fährt, die fast so groß sind wie das Original?
Ja, man kann viel selber machen. Zumindest vielleicht Beleuchtung einbauen. Einen Wagen neu lackieren oder beschriften. Geht in der Größe alles ein bisschen einfacher als in H0 oder noch kleiner.
Brauchen Sie da mehr Strom, wie wenn Sie mit den kleinen H0 fahren würden?
Die Stromstärke ist so ungefähr um die 5 Ampere Stromaufnahme. In H0 ist es ein Zehntel. Hier geht ja auch noch der Sound und der Dampferzeuger. Die verbrauchen auch viel Strom. Wir haben deswegen auch mehrere Boosterabschnitte. Alle 10, 15 Meter ist eine neue Einspeisung mit einem neuen Stromversorgungsteil.
Wenn Sie das nur an einer Stelle machen würden, würde nicht ausreichen?
Wir würden gar nicht rumkommen. Diese Stromversorgung brauchen wir unbedingt, weil sie auch mehrere Lokomotiven fahren. Zum Teil sind es mal 10 Lokomotiven, die gefahren werden hier zur Ausstellung oder zu Treffen.
Können wir noch mal vielleicht auch in die Mitte gehen oder dass Sie noch mal ein bisschen erzählen, was es noch zu sehen gibt hier so an Anlagenteilen?
So, wir hatten jetzt vor 3 Jahren die Anlage von den Leipziger Eisenbahnfreunden oder Spur 1-Freunden übernommen. Die stehen jetzt hier zum Beispiel. Das ist eine zweigleisige Strecke. Die ist schon komplett durchgestaltet mit zum Beispiel hier eine Kleingartenanlage, einem Schrebergarten und Karnickelstellen und Gewächshaus. Wir gehen hier weiter. Eine schöne Blockstelle mit Schranken, Bahnübergang. Eine Kraftfahrzeugwerkstatt.
Aber wahrscheinlich ist man doch nie fertig, oder?
Ich glaube, wir werden nicht fertig. So, hier gibt es noch eine Baustelle für eine Neubaustrecke. Die zum Teil schon fertig ist. Hier sind erst die Schienen geliefert worden und in den nächsten Wochen geht es hier weiter. Ja, das ist so eine Kleinstadtszene mit Hinterhöfen. Zum Beispiel ist hier eine Malerbrigade unterwegs, dem einen ist der Farbtopf ausgelaufen und läuft die Farbe an der Fassade runter. Die nächsten Handwerker kommen mit einem Gerüst zum Aufbauen. Hier gibt es einen Kinderspielplatz. Alles ist funktionsfähig hier. Mit Schaukel und Karussell.
Sind Kinder dabei?
Kinder sind dabei, die öfters mal kommen. Aber so direkt zum Mithelfen, Mitarbeiten noch nicht.
Aber Sie hätten gerne junge Leute dabei?
Wir hätten gerne junge Leute dabei. Und wenn sie ab 6, 7 Jahre sind, könnte man schon anlernen und was zeigen.
Warum meinen Sie, dass das nicht mehr so eins der wichtigen Hobbys ist für junge Leute, Modelleisenbahn? Weil früher war das doch eigentlich viel verbreiteter, oder?
Früher hat jeder eine Modellbahn gehabt. Oder der war früher in den Arbeitsgemeinschaften bei Junge Funker oder irgendwo, wo Technik probiert wurde. Heutzutage gibt es andere Sachen. Die Mädchen sind ganz anders gestreut und das handwerkliche Geschick wird auch gar nicht mehr gefördert.
Hängt es vielleicht auch damit zusammen, dass die große Eisenbahn nicht mehr so spannend ist, wie es früher mal war? Also früher hat man ja, wenn man im größeren Bahnhof war, da ist rangiert worden, da sind Züge zusammengestellt worden, vor Personenzügen hat man eine richtige Lok gehabt. Und jetzt fährt ein Triebwagen rein, dann fährt er wieder raus und das war's dann. Also, dass junge Leute gar nicht mehr so schöne Sachen sehen bei der Eisenbahn, wie es früher gab, oder so lebendige Sachen sehen.
Ja, was ist schön, eine Dampflok, mit der sind wir groß geworden. Wir haben sie noch gekannt. Die Jugend von heute sehen jetzt ein ICE. Die fragen uns auch, warum habt ihr kein ICE hier? Oder warum habt ihr keine modernen Triebwagen? Die werden nicht produziert von den Herstellern. Das wäre schon so ein Anhaltspunkt, um die Jugend ranzubekommen, um zu sehen, jetzt ist hier ein neuer Zug mit allen möglichen technischen Raffinessen. Ist ja eigentlich mit dem Sound alles möglich. Die Türen, die öffnen und schließen, das fehlt eben.
Spur 1, das ist einer der großen Maßstäbe bei den Modellbahnen. 40, 60 oder auch mal 80 Zentimeter sind die Loks lang. Sie wiegen 4, 5 oder mehr Kilo. 1891 hatte der Spielzeughersteller Märklin die erste Modellbahn auf den Markt gebracht, mit Uhrwerk zum Aufziehen und in Spur 1. Die Größe hatte einen ganz einfachen Grund. Kleinere Modelle waren damals technisch schlicht nicht umzusetzen. Die kamen erst 20, 30 Jahre später und verdrängten nach und nach die größeren Modelle. Es gab sogar Zeiten, in denen so gut wie keine Spur 1-Modelle mehr gebaut wurden. Seit den 1970er Jahren kamen sie aber wieder in Mode. Dreimal so groß wie Spur 0, sechsmal so groß wie die verbreitete Spur H0. Klar, dass eine Modellbahnanlage in dieser Größe meistens nicht in den eigenen Hobbykeller passt. Deshalb veranstalten die Spur 1-Modellbahner überregionale Modultreffen. Da kann dann jeder hinfahren, seine Anlagenteile oder Module mitnehmen und gemeinsam wird dann an einem Wochenende aus allen Anlagenteilen eine große Anlage zusammengebaut, auf der dann alle Züge fahren. Die Spur 1-Freunde Mitteldeutschland haben sich stattdessen für eine stationäre Anlage entschieden. Wer zu Hause Züge hat, kann auch hierher kommen und sie auf den Gleisen dann fahren lassen. Auch Besucher können sich alles anschauen, immer freitags von 10 bis 16 Uhr. Dreimal im Jahr gibt es gemeinsame Ausstellungen mit den H0 und Spur 0 Anlagen in den unteren Etagen des Gebäudes. Sie hören Abenteuer Eisenbahn, einen Podcast von MDR Thüringen. Neue Folgen gibt's immer am letzten Sonntag im Monat bei mdrthüringen.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Sie mögen Modellbahnen? Dann empfehle ich Ihnen die Podcast-Folge 17 über Blecheisenbahnen und die Folge 27 über eine große Anlage in Spur H0. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schicken Sie mir einfach eine Mail an abenteuer-eisenbahn@mdr.de. Dieser Mann kann zupacken. Das sieht man sofort, als Roland Hesse aus Bad Dürrenberg die Halle betritt. Kleine Modellbahnen, Spur H0 oder so, das wäre nichts für ihn.
Ich liebe große Lokomotiven. Ich habe gerne große, lange Lokomotiven, Güterzuglokomotiven mit vielen, vielen Achsen, wo man richtig lange Züge dranhängen kann. Das ist auch ein Grund, weshalb wir uns hier zusammengetan haben. Zu Hause kannst du das nicht umsetzen. Da kannst du dir vielleicht in Spur 1 eine Kleinbahn, je nehmen, vom Platz her. Das sieht dann hier schon ganz anders aus. Hier können wir ja wirklich mal 40, 50 Wagen lange Züge fahren lassen. Und das macht eben den Reiz aus, dass in einer großen Lokomotive muss auch ein entsprechender Zug hängen.
Sonst braucht man ja keine große Lok.
Sonst braucht man keine große Lok. Das hätte ich bloß kleiner.
Genau so ist es. Was für Loks? Dampf, Diesel?
Modellbahn ist ein ganz breit gefächertes Sammelgebiet. Es gibt welche, die machen DR Ost. Das ist bei uns in unserer Ecke ja recht weit verbreitet. Ich bin einer der wenigeren Exoten. Ich mache DAG. Das ist ungefähr die Zeit von 1926 bis nach dem Krieg. Hat mit Nationalsozialismus wenig zu tun. Es ist aber die interessanteste Zeit der Dampflokomotiven. Ich bin nach wie vor Dampffan, habe auch E-Loks, habe auch ein paar Dieselloks neueren Typs im Modell. Aber DRG, Deutsche Reichsbahngesellschaft heißt das, die interessanteste Zeit der Eisenbahn aus meiner Sicht.
Wieso?
Ja, weil es die interessanteste Konstruktion hier hat, die interessantesten technischen Entwicklungen. Wenn ich mir vorstelle, was an Kreativität dort geboten worden ist. Lokomotiven mit Dampfmotorenantrieb, die 19.010 heißt die, glaube ich, wo an jeder Achse eine Dampfmaschine dranhängt. Turbinenlokomotiven, das Thema Effizienz, weil die Dampflokomotive war ja dem Dieselantrieb im Nachteil. Und die Entwicklung war ganz einfach für den Dampflokfirmen. Was kriegen wir aus diesen Dampfloks noch rausgekitzelt? Wie viel PS kriegen wir durch Technik installiert? Die Effektivität einer Dampflok ist natürlich in einer Diesellok nicht zu vergleichen. Und das sind eben so die interessantesten Zeiten gewesen. Nach dem Krieg ist dann die Diesellok und die E-Lok-Technik dann sicherlich so weit verbessert worden, dass die Dampflok im Endeffekt immer aufs Abstellgleis geschoben wurde. Das ist ganz klar. Aber grundsätzlich, aus meiner Sicht, Dampf ist zischt und raucht und qualmt. Und das ist das, was uns gefällt.
Haben Sie im richtigen Leben auch was mit Eisenbahn
Nein,
zu tun?
Nein, gar nicht.
Sondern?
Ich habe eine Stahlbaufirma.
Aber so ein bisschen können Sie dann Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten hier auch anwenden?
Viele, viele Untergestelle von unserer Modulanlage sind aus Stahlprofilen gemacht worden. Ich liebe es schwer, ich liebe es stabil. Mit Holz habe ich mich ein bisschen gezankt. Aus dem Grund sind viele Füße, viele Unterkonstruktionen aus Kastenprofilen und Stahlprofilen hergestellt worden.
Und so schwer wie die Loks sind und die Züge dann, wenn 40, 50 Wagen dran hängen?
Dann brauchen wir das vielleicht auch, ja.
Genau so ist es. Ist auch noch nichts eingebrochen oder kaputt?
Nein. Hat bis jetzt alles gehalten.
Ist es ein bisschen umständlich, wenn man dann immer so weite Wege hat, um hierher zu fahren?
Gar nicht. Ich komme ja aus Bad Dürrenberg, das ist ungefähr 40 Minuten von hier. Und wenn ich nach einem langen Tag an Arbeit oder auch am Wochenende, auf Deutsch gesagt, die Schnauze voll habe, setze ich mich ins Auto, nehme eine Lokomotive mit, lasse die hier eine Stunde fahren und dann bin ich wieder glücklich und gesund und tut mir nicht mehr weh und der Geist ist auf andere Gedanken gekommen. Das ist unser Hobbyamt, ja, als Ausgleich.
So, ich hoffe, Sie sind auch glücklich und gesund und Ihr Geist ist auf gute Gedanken gekommen bei dieser Folge des MDR Thüringen Podcasts Abenteuer Eisenbahn. Heute ging es um die wohl größte nicht kommerzielle Modellbahnanlage in Deutschland in der Spur 1. Hier noch ein Podcast-Tipp für alle, die sich fragen, warum kommt eigentlich mein Zug so oft zu spät? Das Schienennetz der Deutschen Bahn ist kaputt. Fast alle wichtigen Bahnstrecken müssen saniert werden. Wie konnte das in 30 Jahren Deutsche Bahn AG passieren? Charlotte Thielmann und Johanna Voss machen sich im sechsteiligen Podcast Teurer Fahren auf die Suche, um die Weichen zu finden, die falsch gestellt wurden, um zu verstehen, warum es in Deutschland viele teure Tunnel gibt, aber das Geld für die Instandhaltung des Schienennetzes nicht reicht. Unterwegs sind die beiden auf der größten Baustelle und der schnellsten Strecke Deutschlands und stellen die Frage, wo geht's hier in Richtung Zukunft? Teurer Fahren ist ein sechsteiliger Podcast von Detektor FM, Radio 1 vom RBB und vom SWR. Zu hören in der ARD Audiothek und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Wir hören uns hoffentlich wieder bei der nächsten Folge von Abenteuer Eisenbahn. Ihr Markus Wetterauer.